Day. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir mal wünsche, dass du wieder wieherst, muss ich sagen. Aber du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Nein, im Weltall hört dich niemand wiehern.
Das ist richtig.
Deswegen hätte das heute gar keinen Sinn gemacht. Denn wir bewegen uns ja heute im Bereich der Science Fiction.
Ja.
Deswegen habe ich auf das Pferd verzichtet.
Es ist die erste schwerelose Folge dieses Boomer-Podcasts. Wir reden über Science Fiction. Nach dem großen Erfolg unserer Spezialausgaben von Bond bis Dallas, heute mal endlich ein relevantes Genre.
Richtig. Und dazu haben wir uns sogar jemanden dazugeholt, denn wir wollen nicht einfach nur so schwafeln und erzählen, was es alles für tolle Serien und Filme gibt, die wir gesehen haben. Das kommt auch. Also keine Angst, ne? Wir werden auch wieder
schwafeln. Wird natürlich.
Natürlich werden wir schwafeln, das gehört dazu. Nein, aber wir wollen mal darüber reden, was eigentlich der Hintergrund der Science Fiction ist und wie viel man aus der Science Fiction lernen kann. Denn das ist eben nicht nur, wie man früher so in unserer Jugendzeit so ein bisschen dachte, irgendwie ja blöd. Blödmannskram, Märchen, wahaha. Ich weiß, wie man damals, als ich mit Begeisterung als Kind Star Trek, also Raumschiff Enterprise geguckt habe, so die Eltern und Großeltern alle sagten, ja, was hat der für spitze Ohren, was machen die da für blöde
Naja,
Zeug?
Vor allem, weil es ja auch noch gegen die Sportschau lief. Das heißt, natürlich. Es gab immer eine Battle in jeder Familie, was jetzt geguckt wird von beidem. Ne?
Ja, aber wir können dabei so viel aus der Science Fiction lernen und wir haben deswegen einen ganz, ganz großartigen Gast hier und ich freue mich wirklich tierisch darauf, weil ich finde das Thema sowas von spannend. Wir haben nämlich Isabella Herrmann hier bei uns und die ist Politologin, aber nebenbei auch noch Science-Fiction-Analystin und hat sich schon seit ihrer Kindheit darum gekümmert, das Soziale und Politische eben auch in der Science-Fiction herauszuarbeiten und zu gucken, neben dem Spaß, den man daran eben hat, was wollen uns diese Geschichten zeigen oder wobei können sie uns vielleicht helfen. Und sie hat ein Buch geschrieben, das übrigens, diese Folge ist ja voraufgezeichnet,
was?
Weil wir zu dieser Zeit, ja, wenn die nämlich dann nicht ausgestrahlt, sondern veröffentlicht wird, sagt man ja heutzutage, sind wir in einer anderen Sendung. Aber genau am 1. April, also wir zeichnen diese hier am 1. April 24 auf und genau heute vor einem Jahr ist ihr Buch erschienen, nämlich Science Fiction zur Einführung. Und außerdem hat sie mit Aiki Mira, der ersten nicht-binären Science-Fiction-Autorenperson, gemeinsam einen Science-Fiction-Hörspiel-Podcast Das war morgen, heißt er. Und jetzt freuen wir uns ganz, ganz besonders, dass sie hier bei uns ist, live im Kalk und Welk fantastischen Boomer Science Fiction Podcast. Herzlich willkommen, Isabella Herrmann.
Ja, hallo in die Runde. Hallo.
Hi, live und gleichzeitig aufgezeichnet. Das schaffen wirklich nur wir. Das ist im Grunde auch schon Science Fiction.
Richtig.
Wir Isabella, was ich sofort raushöre als geschulter Erdenbewohner, du kommst aus Bayern. Das habe ich schon nach wenigen kurzen Lauten gehört, als wir uns eben vorgestellt haben. Wie stolz bist du auf das bayerische Raumfahrtprogramm? Wäre natürlich die naheliegende erste Frage.
Ja, der bayerische Ministerpräsident ist ja auch großer Star Trek-Fan. Genau, aber klar, also ich komme aus Bayern, das glaube ich, hört man auch, aus München, wohlgemerkt, das ist ja auch sehr wichtig für die Bayern. Aber ich bin wohnhaft in Berlin und das auch schon fast 10 Jahre.
Das ist aber ein Kulturschock, von München nach Berlin. Also du kennst ja von Haus aus also saubere Parks zum Beispiel, die nicht zugemüllt sind. Und dann freiwillig Berlin, das hört man jetzt selten, muss ich sagen. Das ist schön.
Um Berlin sauber zu machen.
Ich kann ja das Beste aus beiden Welten verbinden. Es gibt ja mittlerweile auch eine 3,5 Stunden dauernde ICE-Verbindung.
Wahnsinn.
Also von dem her, ich bin auch ab und an in München. Das ist ja eigentlich die perfekte Kombi.
Muss man sagen, das ist ja fast Warp-Antrieb. Den
das ist fast ein Beamen. Fiction, genau.
Fast wie Beamen, ja, irre. Wenn er denn fährt, genau.
Das war bei Raumschiff Enterprise nicht so, ne? Dass man immer sagt, Scotty, beam uns hoch und dann, also wenn er beamt, der Beamen hat leider jetzt heute noch 3 Stunden Verzögerung.
Das liegt aber auch daran, dass es bei Raumschiff Enterprise keinen Klaus Weselski gibt.
Ach so.
Oder habe ich die Folge verpasst?
Da war der Gag dann eher so, von wegen, wie lange brauchst du Scotty, um irgendwas zu reparieren, ne? Und dann waren sie ja 3 Tage, 3 Stunden, ich schaff's in 3 Minuten. Also das war ja eher.
Stimmt, der Kampf darum, wie lange dauert das? Hier ist alles kaputt, es brennt. Ja, aber wie lange dauert's, bis du es repariert hast? Das fand ich auch mal sehr schön.
Da könnte man sich aber auch mal ein Beispiel von nehmen. Wie lange wollen sie streiken? Irgendwie, ja, 3 Tage, nein, wir geben die 3 Stunden, gut, 3 Minuten, alles klar. Das wäre heute eigentlich auch mal wieder mal was Schönes, was man daraus lernen könnte. Aber fangen wir mal vielleicht ganz vorne an, dass wir einfach mal ganz kurz sagen, damit wir alle über das Gleiche reden, was eigentlich Science Fiction als Genredefinition bedeutet. Das verstehen ja immer noch viele Leute falsch, die einfach denken, das hat irgendwas mit Raumschiffen und mit irgendwie so Zukunft oder weiß nicht was zu tun. Was bedeutet Science Fiction eigentlich?
Genau, also um Raumschiffe und Zukunft, um Weltraum und so weiter geht es ja auch, ne? Das darf man nicht vergessen. Wenn man jetzt mal so ganz, ganz tautologisch anfängt, was ja eine Pseudo-Erklärung ist, dann kann man ja auch sagen, ja, Science Fiction ist alles, was bei Science Fiction im Bücherregal steht. Oder viele sagen ja auch, vor allem dann Literaturwissenschaftler, alles ist Science Fiction, alle Literatur, die jemals erfasst wurde. Aber ganz so breit wollen wir es ja nicht nehmen. Also Science Fiction sind schon alle möglichen Medien, ne, von Literatur bis Serien, Filme, das ist ja eher unser Thema heute, aber kann auch Graphic Novels sein, kann auch Kunst sein und es geht auch um alle Qualitätslevel. Ich glaube, das hat jetzt auch schon so ein bisschen reingespielt. Ne, also wir haben von Arthouse-Kino bis Blockbuster bis Hochliteratur bis Perry Rhodan alles mit dabei und es sind natürlich bestimmte Inhalte. Und ich glaube, darum geht's jetzt mal bei der Genre-Definition. Bei Science Fiction geht's zum ersten hauptsächlich um den wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Und ich bin ja jetzt keine Ingenieurin oder Computerwissenschaftlerin, sondern Politikwissenschaftlerin. Deswegen interessieren mich jetzt an dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt vor allem eben so die sozialpolitischen Konsequenzen und das Kulturelle dran. Ne, also das sind schon mal diese 2 Ebenen, Tag und dann, was bedeutet Tag, was macht es mit einer Gesellschaft?
Okay, also auch Sozialwissenschaft und nicht nur eben Technikwissenschaft. Das ist ja, glaube ich, auch ein großer Unterschied, der das Ganze macht. Und man kann daraus ja auch, wie du ja auch herausgestellt hast, eben eine Menge lernen. Also es ist ja eigentlich auch etwas, was so politische Bildung mit dabei hat, also neben dem.
Er versucht jetzt gerade eine Rechtfertigung zu finden, die irgendwie wissenschaftlich klingt, für die vielen Jahre, die er vor solchen Serien rumgesessen hat, glaube ich, ist mein Gefühl.
Das fällt mir auch immer häufig in Gesprächen auf, ne? Also wenn man das dann auch ein Wissenschaftlicher begründet und dann auch Herleitung macht und was bedeutet es für die Gegenwart und für die Zukunft. Und man kann es dann auch, ja, da auch ein paar Theorien und Thesen aufstellen, dass das Gegenüber immer ganz happy ist, dass man, ja, dass es doch was bringt.
Und dass es keine Zeitverschwendung war, wenn man irgendwie die ganzen Folgen von Enterprise geguckt hat.
Genau, aber für mich persönlich natürlich auch, ne, weil ich kann es natürlich auch rechtfertigen von mir selber. Dann ist ein Kinobesuch, ist dann natürlich Arbeit.
Ja, da ist der Kalkofe der richtige Ansprechpartner. Ein Mann, der versucht hat, seine Magisterarbeit über das A-Team zu schreiben, der schreckt vor nicht zurück.
Das ist auch politische Bildung, mein Lieber. Dann lass uns nochmal ganz detailliert später drüber sprechen. Aber wir sind ja hier eigentlich so mehr oder weniger alle, glaube ich, teilen das, dass wir mit Raumschiff Enterprise da ja irgendwie
so. Das wollte ich nämlich auch fragen. Also Isabella, dein Einstieg war ja wahrscheinlich nicht der politikwissenschaftliche, die politikwissenschaftliche Perspektive, sondern du bist ja wahrscheinlich, hast als Fan ja angefangen, nehme ich mal an, ne?
Genau, ich glaube, es lief sogar andersrum. Ich habe Politikwissenschaft studiert, weil ich Star Trek so toll fand.
What?
Aber man kann ja in der Rückblende, ne, kann man sich auch alles immer so zurechtlegen. Aber ich glaube, ein Quäntchen Wahrheit steckt tatsächlich drin.
Ich weiß bis heute nicht, warum ich Politikwissenschaft in dem Fach studiert habe.
Weil du Star Trek, du hast doch auch Enterprise geguckt.
Jetzt verstehe ich es.
Jetzt hast du es doch verstanden.
Natürlich.
Genau, aber bei mir war es die Next Generation. Das war ja dann in den 90er Jahren und dann später, glaube ich, lief das ja auf Sat.1 am Nachmittag, wenn ich nicht ganz spinne. Und es war halt so gerade, als ich im Grundschulalter war und dann auch später und habe das dann immer nachmittags nach der Schule geguckt. Und da war es eben so, hätte jetzt auch denken können, ne, vielleicht hätte ich tatsächlich dann Ingenieurwesen studiert, weil mich der Warp-Antrieb so fasziniert hätte oder Quantenphysik wegen Beamen. Aber es war tatsächlich das Politische, was mich da so fasziniert hat. Auch der Captain Picard, ne, als der große Diplomat und dann die Werte, die hinter Star Trek stehen, ne, das demokratische Wissenschaft, Menschenrechte, Vernunft. Also einfach wie diese ganzen Themen so aufgearbeitet wurden, hat mich als Kind einfach fasziniert.
Ich kann das bestätigen. Ich muss da jetzt nur mal nämlich sagen, weil das ist auch, weil du das sagst, das ist ja der große Unterschied eigentlich von der klassischen Serie mit Kirk und Spock zu Picard ja dann gewesen, dass es da eben wesentlich politischer wurde. Und in der ersten, also in den klassischen Folgen war es ja mehr so eine Aufarbeitung der menschlichen Geschichte und dann wurden so Analogien gebildet. Also man hat dann so fast alles, was irgendwie man aus der Geschichte der Menschheit kannte, dann nochmal als Science-Fiction-Geschichte hier erzählt bekommen. Aber dann eben diese neue Vision, die mit der Next Generation kam, hat mich auch fasziniert. Am Anfang, gebe ich auch zu, sogar erst ein wenig abgeschreckt, weil ich dachte, hey, wo ist denn so diese Coolness von Captain Kirk, der dann also mal lieber da auch mal ein bisschen irgendwie rumgeschäkert hat mit irgendwelchen außerirdischen Frauen. Oder sich geprügelt hat, was ich immer sehr, sehr zu schätzen wusste. Und dann dachte ich so, wow, hier sind wir jetzt wirklich in einer ganz anderen Vision, nämlich dieses friedliche Miteinander, viel mehr Wert auf die Vereinten Föderationen, eben auf diese politische Utopie, die ja hier gezeigt wurde. Das war schon was ganz Besonderes, was es sonst gar nicht gab, oder?
Ja, und es ist auch eine der wenigen großen utopischen Entwürfe. Ne, sonst ist ja Science Fiction stark geprägt von Dystopien, ne, und was nicht in Zukunft alles Schreckliches passieren könnte. Und
also das deckt ja die Realität heute eigentlich ausreichend ab.
Ja, genau. Deswegen, also ist ja auch ein Grund, warum es so viele Dystopien auch im Moment gibt, ne, weil die Gegenwart entsprechend düster ausschaut. Aber da ist eben dieses ganze Star Trek Universum oder Star Trek Franchise so ein ja ganz großer Gegenpol. Und ich denke, deswegen ist es auch bis heute noch erfolgreich. Ne? Also es gibt ja jetzt wieder ganz neu Strange New Worlds als Serie, die auch wieder ganz modern daherkommt, ganz erfolgreich ist und ich glaube, da auch so eine Sehnsucht abbildet, ja. Ne, nach ja wirklich einer positiven, optimistischen Zukunft.
Das Franchise ist wirklich nicht tot zu kriegen, also man darf ja nicht vergessen, dass jetzt auch gerade, ich glaube im März, dieser William Shatner-Doku-Film gestartet ist, You Can Call Me Bill, wo er ja im Grunde sein Leben als Privatperson mit der Figur James T. Kirk verknüpft. Ich habe es leider nur als Trailer gesehen und ich weiß auch gar nicht, ob und wann man das in Deutschland gucken kann. Aber diese Serie wird ja in neuem Gewand immer wieder neu aufgelegt von verschiedenen inzwischen auch Streaming-Playern. Was ich so faszinierend finde an dem Beginn von diesem Franchise, was ja glaube ich ein einmaliger historischer Erfolg ist, da gibt es nicht viele Marken, die das so lange geschafft haben, dass das so zeitverzögert erst funktioniert hat. Dass das halt bei der Erstausstrahlung in den 60ern, wo man ja eine reale Raumfahrtbegeisterung hatte durch den Wettkampf Richtung Mond zum Beispiel, dass es am Anfang so ein Mega-Flop war und erst mit den Wiederholungen dann Kult wurde in den 70ern. Das finde ich hochinteressant, weil damals gab es ja noch nicht so viele Sender zur Auswahl und Streaming war Science-Fiction. Gibt es da irgendeine Erklärung, warum das am Anfang so gar nicht funktioniert hat?
Ich glaube, rückblickend ist es schwierig, sowas zu beantworten, vielleicht weil es tatsächlich neu war und gegen die Sehgewohnheiten. Aber was ich da ganz spannend dran finde, dass sich da schon so eine Fankultur entwickelt hat, weil auch die Wiederaufnahme von Star Trek, ne, und dann letztendlich auch was zur Next Generation geführt hat, dann Ende der 80er, Anfang der 90er, war ja diese enorme Fankultur, dass Leute auch Briefe geschrieben haben, ne, und sich eingesetzt haben, dass es mit Star Trek weitergeht. Und dann eben, klar, kamen ja auch die Kinofilme. Das finde ich total interessant und ist dann auch eine ganz moderne Entwicklung wiederum.
Ja, es ist ja nicht, es war ja kein riesiger Flop, es war nur kein so großer Erfolg, wie man es haben wollte. Ne?
Genau.
Und es hat sich eben gezeigt, dass man aber auch eben mit einem, sag ich mal so, ziemlich großen oder mittleren Erfolg, einen riesigen Erfolg auf Dauer hervorbringen kann, wenn man auch ein bisschen an die Fans glaubt und an die Treue, die es da gibt. Mhm. Aber dass eben wirklich diese Utopie, die ja dahinter steckt, eben auch trotzdem ja dazu geführt hat, dass man dennoch wahnsinnig spannende Geschichten erzählen kann und toll unterhalten kann. Das ist wirklich etwas mehr oder weniger Einmaliges bei der Science Fiction. Wobei mich aber eine Sache hier jetzt dann doch erschreckt hat, was ich gar nicht wusste bei der Recherche, dass das Ganze basiert ja eigentlich darauf, also diese Utopie mit den Vereinten Föderationen, dass wir alle versuchen in Frieden zu leben und mit anderen Planeten, darauf, dass es aber einen dritten Weltkrieg gab, der eben quasi der Auslöser war, dass die Menschheit umgedacht war. Und erschreckenderweise, der hat 30 Jahre gedauert und begann 2026, ist das richtig?
Zwei Jahre haben wir noch.
Ja.
Oh Gott.
Und da habe ich echt geschluckt, als ich das gelesen habe, weil ich wusste nur, dass es die Geschichte gab, aber dass das in der Star Trek-Historie jetzt quasi in zwei Jahren soweit ist.
Ich würde mich festlegen, der würde heute keine 30 Jahre mehr dauern, weil die Bundeswehr zum Beispiel für 2 Tage Munition im Ernstfall.
Aber das ist ja erschreckend, wieder erschreckend real fast, oder?
Ja, es ist ganz oft so, dass bei, also ob es jetzt dystopische oder utopische Entwürfe sind, dass bei Science Fiction, was ja oft in die Zukunft gedacht ist, ist auch eine Frage, ob das wirklich in der Zukunft spielt. Also ich würde ja sagen, das sind immer Gegenwartskommentare. Aber da hat man eben ganz oft einfach nochmal so ein großes kriegerisches Erlebnis, so eine Auseinandersetzung, irgendeine große Katastrophe, die dann praktisch ja so eine, wenn ich das Wort benutze, Zeitenwende einläutet, wo es dann wirklich zu Veränderung kommt, weil es natürlich schwierig ist zu erklären, warum kommt es denn jetzt zu einer alternativen Geschichte, zu einer alternativen Zukunftshistorie. Ne, und deswegen werden da eben ganz oft solche Events dann eingebaut, die sich auch so aus so gegenwärtigen Ängsten ableiten, dass dann eben so eine Plausibilität ist, warum es in eine andere Zukunft geht. Ja. Aber es sind natürlich Fiktionen, ne? Also Science Fiction ist kein Foresight.
Nein, aber man sieht es ja daran, der Kalte Krieg ist natürlich genau das, was dann zu diesen dystopischen Vorstellungen damals, als die losgelegt haben, in den 60ern geführt hat. Und die UNO zum Beispiel war ja dann eine Antwort auf den Zweiten Weltkrieg. Genau. Deswegen ist das ja alles total konsequent, dass man das dann zwischen Planeten weiterspinnt. Und gleichzeitig war man auch mit der ersten Star Trek-Serie, wie wir alle wissen, seinerzeit auch schon gerade für die USA dann schon fast zu weit enteilt. Also wenn man nochmal nachliest, welcher unglaubliche Skandal diese Kussszene zwischen Kirk und Uhura war. Also da merkt man, bevor man über das Verhältnis zu Romulanern nachdenkt, müsste man vielleicht erstmal eine gewisse neue Toleranz dann auch in den USA der späten 60er gelernt
haben. Es war ja auch, dass sie überhaupt ein Russe dort eben arbeitet, nicht? Dass sie einen Asiaten an Bord hatten. Es war ja alles, also es war zum ersten Mal ja gezeigt, alle Nationen können ohne Vorurteile gemeinsam miteinander arbeiten und leben in Frieden. Und das war für die Zeit wirklich etwas komplett Neues.
Was sich übrigens auf die reale Crew nur in Teilen übertragen lässt. Über die Darsteller kann man jetzt nicht sagen, dass die bis heute enge Freundschaften pflegen. Ich habe gerade heute nochmal durch Google gelernt, dass George Takei, also Sulu und Shatner, eine herzliche Feindschaft pflegen und sich immer wieder böse Grüße schicken gegenseitig.
Ja, man muss auch dazu sagen, also bei der Originalserie, ne, jetzt der 60er, aber es ist dann später auch so, es ist natürlich auch nur möglich, das so zu zeigen, ne, dass es diese diverse multiethnische Crew gibt. Klar, natürlich gibt es einen amerikanischen Captain, ist ja klar, und war auch alles fortschrittlich für die Zeit, ne, oder auch Uhura, die ist ja, also wurde dann ja wirklich auch zu einer Ikone auch. Aber das war auch nur möglich, weil man eben die Feindbilder bei anderen Außerirdischen gesucht und übertragen hat. Und die waren ja dann wiederum auch zum Beispiel, die Klingonen standen ja dann auch irgendwie für die Russen oder irgendwie für die Sowjetunion, ne? Und waren dann ja auch so gezeichnet, so ganz martialisch, wie man sich klischeehaft dann vielleicht sowas vorstellte. Und waren auch zum großen Teil mit dunkler Hautfarbe. Ne? Also da sind dann auch wieder, kamen die Rassismen wieder mit rein, die man eigentlich
durch die
auf
Hintertür.
Der Brücke, es ist immer so, ne? Es ist irgendwo ein Spiegel der Gegenwart. Aber das finde ich halt so spannend, da auch so ein bisschen reinzupieksen. Ne? Also ohne, dass man es entwerten möchte oder entzaubern möchte, aber genau solche Dinge, die interessieren mich.
Ja, und total spannend auch die Klingonen, in der Tat. Auch bei, selbst bei den Kinofilmen noch in den 90ern war das ja so eine eindeutige Parallele dann zu Glasnost und Perestroika aus den 80ern, wurde dann nachträglich verarbeitet, dass die Sowjetunion, also das Klingonische Reich, dann so eine Entwicklung à la Gorbatschow nachspielen darf, damit es überhaupt zu irgendeiner Art Frieden kommt. Und was ich auch super faszinierend finde, genau das mit den dunkel geschminkten Klingonen, hast du schon gesagt, dass die Außerirdischen sowieso letztlich alle auch Varianten von Menschen waren. Man hat sich ja nicht mal irgendwie die Mühe gemacht, bis auf wenige Ausnahmen, wenn das dann so amorphe Wesen waren, die mit den damals möglichen Special Effects dargestellt wurden. Aber es waren ja immer Menschen mit offensichtlich irgendwas angeklebten oder halt angemalt.
Oder angemalt oder
das
so.
War das, was das war halt
in den 60ern ja, auch noch nicht viel mehr möglich. Ne?
Das, ja, das hat auch, zum einen ist es natürlich so, man kann sich das Außerirdische irgendwie immer nur als Mensch vorstellen. Aber dann, das kam ja jetzt auch schon mit den Special Effects, es lag dann ein Stück weit natürlich auch am Geld. Ja, also man konnte sich auch nicht unbedingt mehr leisten. Und dann haben sich da einfach so menschliche Außerirdische auch etabliert. Aber ja, also sie stehen immer so für menschliche Eigenschaften, ne? Oder so für alles, was man so aus der positiv konnotierten Föderation weghaben wollte, das waren dann die Aliens. Also die Klingonen sind dann irgendwie die ganz raffgierigen Superkapitalisten. Ne? Die Vulkanier, die sind bewundert als die Rationalen. Also auch so ein Stück weit diskriminiert, aber irgendwo auch
so,
bewundert.
Wer sind die Romulaner? Das können ja keine Italiener sein.
Ja, die Romulaner sind wieder das negative Gegenpart, ne, zu den Vulkaniern.
Und die noch schlimmer sind als die Klingonen dann in gewisser Weise.
Und dann gibt es noch die Cardassianer und die Borg. Die Borg sind ja dann...
Bei der Next Generation kommt das wahre Böse dann auch über so eine Art KI. Ja.
Und dann natürlich noch die Ferengi, die einfach nur die Händler sind, die einfach nur ganz kapitalistisch denken.
Genau. Und
wo es einfach nur um Kohle geht quasi auch. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Aber das ist ja auch das, was eben die Science Fiction allgemein, auch wenn wir jetzt mal von Star Trek wieder weggehen und Science Fiction allgemein gehen, dass das ja eben, wie du sagtest, immer nur Möglichkeiten sind, um bestimmte gesellschaftliche oder technische oder sozialwissenschaftliche Entwicklungen quasi in die Fiktion zu transportieren, damit man sich darüber erstmal Gedanken macht oder damit man sich Gedanken machen kann. Und du hast das aufgeteilt in 5 verschiedene Funktionen, die Science Fiction haben kann, und die können wir ja mal durchgehen, weil dann kommen wir auch auf die verschiedenen Beispiele, die man dazu finden kann. Ich sage nur einmal, du hast gesagt, es ist die Technik, Folgeabschätzung, also was bringt uns die Technik, das zweite die gesellschaftlichen Extremsituationen, drittens globale Bedrohung, viertens Ideologien und fünftens positiv verstandene Alternativen für die Zukunft. Fangen wir mal vorne an, also Technikfolgeabschätzung, welche Filme oder Bücher haben uns das hauptsächlich gesagt und was haben wir da bisher draus mitgenommen? Ich denke mal, Terminator zum Beispiel als Beispiel für KI, iRobot und ähnliches, ne, sind ja so Geschichten, oder jetzt so The Creator in letzter Zeit noch gewesen, was so vor allem in Richtung KI geht. Das ist ja jetzt gerade ein großes Thema.
Ja, vor allem eine KI, die sich dann irgendwann selber weiterentwickelt, was ja tatsächlich jetzt eingetreten ist. Das gibt's ja schon, ja.
Genau, das ist eben, das sind jetzt so 5 Punkte, die du aufgezählt hast, die man vielleicht so als politische Bildung der Science Fiction auch benennen kann. Ne? Und mit der Technikfolgenabschätzung, da muss man eben auch aufpassen, aber genau so die Reflexion drüber, was denn das mit der Technikfolgenabschätzung auf sich hat, das ist ja auch schon wieder Bildung. Also zum Beispiel, um es konkret zu machen, mit KI. Also ganz oft hat man ja in Science Fiction so diesen menschlichen Roboter, wo wir auch wieder genau bei dem Thema sind, ne? Das Alien muss immer menschlich sein, der Roboter muss dann auch immer menschlich sein und Gefühle und so weiter, sind wir auch wieder bei Star Trek mit der Figur des Data. Also einmal dieser menschliche Roboter, wenn wir jetzt von KI sprechen wollen, und einmal ist es ja auf der anderen Seite dann dieses KI-System, ne? Diese Hyper-KI, die Menschheit unterjochen will, wie bei Matrix oder Odyssee 2001. So, und jetzt kann man das schon durchaus ernst nehmen, ne, und sagen, also was braucht man da für Regulierung, was muss man da einschränken, was bedeutet das wirklich von der technischen Entwicklung her gedacht, aber man darf dem Ganzen natürlich auch nicht auf den Leim gehen, ne, weil es sind Stories, es sind Geschichten, und wenn man den KI-System in der Science Fiction immer gleich ein Bewusstsein zuordnet und sagt, es sind wirklich Akteure, ne, die haben auch eine Intention, die wollen was tun, dann kann uns das auch ziemlich auf ein falsches Gleis führen. Also man darf dem auch nicht auf den Leim gehen. Und ich glaube, Das ist auch ganz stark der Diskurs, der auch aus dem Silicon Valley kommt, ne? Die so auch ihre Produkte verkaufen mit diesem, ja, die KI, die wird dann so, und jetzt ist irgendwas eingefroren.
Oh, jetzt haben wir gerade wieder einen kurzen.
Da sind wir wieder bei der Technik in der Jetztzeit.
Die KI hat das sofort gemerkt und sofort gestoppt.
Die KI lässt nicht zu, dass man schlecht über sie redet.
Ja.
Die Isabella hat sich gerade vom Bild und vom Ton bei uns aufgehängt. Da muss sie sich vielleicht nochmal neu einhacken. Wählen. Oder wie nennt man das? Das stimmt, das mit den Robotern, die dann ihre Gefühle entdecken, was dann wiederum zu Krisen führt, das hat man an Data schön gesehen. Aber es gibt natürlich auch das Gegenmodell, fiel mir gerade ein, der Roboter in Alien 1, der eiskalt von Ian Holm gespielt, diesem Auftrag folgt, dass das Leben des Aliens wichtiger ist als das der Menschen an Bord. Ne?
Richtig, und die KI-Entwicklung ist ja auch eigentlich die Grundgeschichte vom Terminator.
Genau.
Den wir ja haben. Also wie sich die KI weiterentwickelt und dann, wenn es doch so ist, dass die KI eben den übernimmt und sagt, wir können es besser. Das ist ja auch die Grundidee immer gewesen, dass dann eben die Angst davor besteht, dass die KI irgendwann entdeckt, eigentlich ginge es der Welt besser ohne die Menschen.
Auch da gibt es ja schon praktische Beispiele aus der Jetztzeit. Also wenn man sich zum Beispiel immer stürzt auf so Meldungen, dass beim autonomen Experimentieren mit autonomem Fahren Leute umgekommen sind und das mal einfach neben den Faktor Mensch und seine Neigung zum Unfall stellt, dann merkt man, in vielen Sachen sind die, nenne ich es mal, einfach besser als wir.
So, jetzt haben wir aber Isabella wiederbekommen. Die KI hat sie wieder zu uns hergestellt und wir können da wieder weiter zurückgehen.
Alles,
du warst gerade dabei, wie gesagt, das ist halt Geschichten. Ja, ne? Also es sind Geschichten, sagtest du gerade.
Das ist alles gar nicht wirklich passiert, heißt das also.
Richtig. Und aber diese Angst, dass die KI eben übernimmt, da warst du, glaube ich, gerade.
Genau, also man muss ja gucken, dass man diesen ganzen Ideen und Diskursen auch nicht unbedingt auf den Leim geht, ne? Weil wenn die KI da immer so als bewusster Akteur dargestellt wird, das entlastet dann natürlich auch Unternehmen oder Entwickler, Entwicklerinnen oder auch einen Gesetzgeber, da wirklich was zu tun. Und es stehen immer Menschen dahinter. Also es geht schon um menschliche Interessen. Und das mal zu diskutieren, was einem in der Science Fiction da aufgetischt wird, und ob das tatsächlich realistisch ist oder ob es die echten Probleme sind, mit denen wir uns befassen sollten, das, glaube ich, ist wirklich Teil vom Bildungsprozess.
Ja, das finde ich auch. Also gerade bei den KI-Möglichkeiten, die es jetzt schon gibt, wir wissen ja nicht wirklich, wohin die Reise geht, aber selbst da merkt man ja schon, dass das auch selbstverständlich kommerziellen Interessen folgen wird, nicht nur von den Softwareentwicklern, sondern wenn es auch darum geht, welche Jobs demnächst auch in näherer Zukunft schon durch KI gemacht werden können, ist es natürlich in der Tat bequem, von Unternehmerseite so zu tun, als wenn das außerhalb der eigenen Kontrolle stünde. Es ist ja klar, dass das dann Leute auch zum Geldsparen machen werden. Und wie toll, wenn man dann sagen kann, tja, was soll ich machen? Ihr seht ja, die KI, was, das ist jetzt eben so, die übernimmt.
Ganz
am Ende sind es Menschen, die das entscheiden. Ne?
Ja. Deswegen spielen auch, also wird auch so gern mit so Science-Fiction-Diskursen gespielt, ne? Weil das ja genau das beinhaltet. So, wir haben gar keine Verantwortung, da müssen sich andere drum kümmern, weiß ich auch nicht. Und man muss sich dann auch nicht um so ganz weltliche Probleme kümmern, wie zum Beispiel, dass es den Mitarbeitenden gut geht, ne? Wenn es um Content-Moderatoren geht oder auch was Ressourcen anbelangt oder Stromverbrauch. Das wären dann natürlich so ganz niedere, irgendwie unsexy Probleme, wenn es doch um die große, bewusste KI geht, zum Beispiel. Mhm.
Welche Technologieentwicklungen sind noch so ungefähr jetzt ganz wichtig, die wir jetzt neben der KI noch in der Science Fiction verhandelt sehen? Ist es noch sowas wie eben Raumfahrt, ja auch wie bei jetzt Gravity Passengers oder ähnlichem oder überhaupt die Möglichkeiten dafür? Oder ist auch, gehört auch sowas wie Blade Runner dazu, wo man zum Beispiel sieht, wie einfach eine sehr technische Welt aussehen kann, wenn
ich es. Den, wie heißt der, Minority Report würde ich noch mit in die Verlosung werfen, weil das Vorhersagen von Verbrechen, wo man damals dachte, ja okay, da gibt's ja mittlerweile ganze Abteilungen bei modern ausgestatteten Ermittlungsbehörden, die dir ziemlich genau sagen werden, in welchem Stadtteil wie viel passieren wird. Die können das noch nicht auf die Person zuspitzen, aber es gibt ja Sachen, siehe auch Blade Runner, die längst von der Realität eingeholt wurden, ne?
Genau, da kann man sich auch fragen, ne, ob die Science Fiction nicht eigentlich von der Realität schon überholt wird oder die Realität von der Science Fiction eingeholt wird, wie man es drehen und wenden will. Aber also ich merke schon, dass nach Science Fiction im Moment so eine ganz große Nachfrage besteht, weil man Orientierungswissen sucht. Ja. Und also egal, ne, also ob von Stiftung, Bildungseinrichtung, Unternehmen, wie auch immer, man versucht eben in die Science Fiction zu gucken, um Antworten auf Fragen zu erhalten, wie man mit bestimmten Themen umgeht, weil der technische Fortschritt im Moment so schnell geht.
Und hat es auch mit den Multikrisen zu tun? Spielt das auch eine Rolle dabei?
Ja, auch mit Sicherheit, ne, weil das bedingt sich ja. Also auch mit KI, die ganzen Problematiken, auch mit Fake News, mit Cyberattacken und so weiter. Also da ist so ein ganz großes, diffuses Gefahrenpotenzial. Und auch der ganze Biotech-Bereich, ne, dann wären wir auch wieder bei, ob man irgendwie Viren manipulieren kann, bei Pandemien, Virtual Reality, der ganze Bereich, Raumfahrt wurde ja auch schon genannt, aber auch was Mobilität anbelangt, Medizinfortschritt. Also im Moment, ne, ich glaube, das scheint auch im Moment so, weil man denkt, glaube ich, als Menschheit immer, man ist jetzt an dem Punkt, wo der technische Durchbruch ist. Aber es ist eben, dass sehr viel und sehr viel schnell passiert. Und da guckt man eben, was wurde da einfach in der Science Fiction schon mal vorgedacht? Kann ich da was rausziehen? Und genau ja, da...
Das ja, Tempo genau, da zieht ist
man
halt wieder
bei
dem
Missverständnis. Ne? Man muss ja gucken, genau. Science Fiction ist Fiction und nicht ein realer Antwortgeber.
Aber ja, vor allem bei KI ist es wirklich so, wir haben uns das mal irgendwann angeguckt, wenn man jetzt die Entwicklung nur von ChatGPT als ein KI-Tool nimmt, von der ersten Idee bis zur Marktreife, wie schnell das ging, verglichen mit anderen technischen Entwicklungen vorher, das ist schon wirklich atemberaubend.
Auch was sich in einem Jahr entwickelt hat. Wir haben vor einem Jahr darüber gesprochen und was sich seitdem schon getan hat, ist echt unglaublich.
Nee, aber es wo ist du total eben grad, rasant, ja.
Ja, und dieses Beispiel, ich fand gerade eben dieses Beispiel mit Minority Report wirklich sehr gut, weil das hat, fand ich, auf verschiedenen Ebenen ja auch gewirkt. Also ich erinnere mich daran, als ich das im Kino gesehen habe, allein dieses Wischen der Bilder war damals total, wow, was macht der? Kurze Zeit danach haben
jede PowerPoint-Präsentation.
Haben wir es überall wiedergefunden und dann war es plötzlich da und auch diese Form, die eben jetzt diese Präventionspolitik eben, ne, dass man Verbrechen vorhersehen kann, genau wie du sagtest, ist dort aber noch mit dieser, mit so einem Medium verbunden, aber wir können es inzwischen auf gewisse Weise schon technisch lösen, nämlich eben einfach durch prozentuale Ausrechnung und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das ist ja dann wirklich sehr spannend. So fügen sich dann verschiedene Ideen zusammen, die wir wirklich alle kennen, die sich in gewisser Weise schon parallel zu uns entwickeln und die wir durch so eine Geschichte, aber erst, wo wir erst sehen, wo die Gefahr auch drin besteht und was passieren könnte, ist, also Science Fiction ist ja auch immer so ein bisschen da, um aufzurütteln oder nur zu zeigen, wo Gefahren sein könnten, oder?
Genau, ist ganz oft ein Weckruf, also um dann hoffentlich auch ins Handeln zu kommen oder genau das, was eben so dystopisch dargestellt wird, dass es eben nicht eintritt. Aber was da auch so wieder ein kleiner Trugschluss ist, also ihr merkt, ne, ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, ich muss da immer irgendwas finden, aber was ja schon wirklich interessant ist, dass bei den Science-Fiction-Dystopien ganz oft als Idee ja vor einer bestimmten Entwicklung gewarnt wird, aber sich diese Idee dann so in die Köpfe einschraubt, dass das dann zur Zukunft wird. Also es können ganz banale Beispiele sein, wie im ersten Blade Runner aus den 1980ern, wo dann Los Angeles, ne, mit diesen Hochhausschluchten, es war wirklich ein Bild von, ne, also oben wohnen die Reicheren unten in der dunklen Schlucht, dann die Ärmeren, superkapitalistisch.
Ja, und total Probleme. Asiatisch geprägt damals
so,
schon. Ne?
Und dieses Bild, ne, von diesem L.A. Ist natürlich total dystopisch, aber hat sich irgendwie eingeprägt als so ein Bild von einer modernen Stadt. Und ganz oft bei auch so Technologien, also sei es auch nur die Darstellung von KI, die dann allmächtig wird, oder auch so Computerchips, ne, wo man das Gehirn mit dem Computer verbinden kann, wo ja auch Elon Musk dran arbeitet. Oder verschiedene andere Technologien, auch in Black Mirror. Das ist ja so ein richtiges Laboratorium an zukünftigen Dystopien.
Ja,
die wären aber zu Zukunftsbildern, ne? Und dann hat es vielleicht gar nicht mehr die Schreckfunktion, sondern eigentlich so eine self-fulfilling prophecy, dass man sich auch so damit abfindet. So, ja, dann
also was ich immer gut finde, ist, wenn, also das sind so meine Lieblings-Science-Fiction-Momente, wenn das eben nicht nur jetzt so Spekulationen darüber anstellt, wohin welche Technik gehen könnte, sondern wenn moralische Fragen, die gerade in der Jetztzeit mitwabern, weitergedreht werden. Also wo ich das zum Beispiel herausragend gut fand, war die Neuauflage von Kampfstern Galactica, dieses Battlestar Galactica in den Nullerjahren, wo es ja dann einmal auch um KI ging, durch die Figur der Zylonen, die ja komplett menschenähnlich waren, wo das dann so weitergedreht wurde, dass zwischendurch gar nicht mehr so klar war, dass die Zylonen unbedingt die Bösen sind, sondern dagegen die Bedrohung eher von den, sagen wir mal, Fehlern und der Machtgier einzelner Menschen aus. Aber die haben zum Beispiel auch so extrem moralisch schwierige Fragen gestellt, wie was es erlaubt, wenn ich in einem Unrechtsregime, in einer Diktatur lebe, welche Form von Widerstand oder ist dann erlaubt oder wo wird es dann auch schon wieder zu Terror? Das war ja zu einer Zeit, wo Terrorangst noch vielleicht ein größeres Thema war als heute. Und das finde ich immer toll, wenn die das aufgreifen, aber nicht eins zu eins erzählen, sondern übertragen in so eine andere Welt, sodass man wirklich von einer natürlich in erster Linie unterhaltsamen Serie, und das war ja auch Battlestar Galactica, trotzdem irgendwie aus Versehen zum Nachdenken angeregt.
Black Mirror ist da ja auch nochmal genau. Ein ganz großes Beispiel, finde ich auch, was einfach so ganz, ganz viele mediale Entwicklungen immer nimmt und eben so weiterdreht, dass du überlegst, stimmt, überleg dir mal, wohin etwas führen könnte und das eigentlich immer relativ nah sogar an der Realität. Und
genau, man kann gar nicht, wohin das in der Zukunft unbedingt führt, sondern auch, was das fürs Jetzt bedeutet.
Genau. Also ich glaube, das ist nochmal so ein Stichwort, ne? Es ist immer was es fürs Jetzt bedeutet. Da kommt man auch gar nicht hinweg, weil die Serien und Bücher, Filme, die werden ja auch jetzt gedreht, ne? Man ist ja in der jetzigen Welt. Mhm. Und dann nochmal mit Battlestar Galactica, also im Grunde war das ja eine Komplettaufarbeitung des 9/11-Traumas,
genau.
Ne,
der
USA. Und die Fragen, also tatsächlich in Notsituationen, wer hat das Sagen? Die zivile Regierung oder das Militär? Was
funktioniert dann Demokratie
bei Folter?
Noch und so.
Genau. Also das fand ich auch wirklich beeindruckend, weil man es zum einen da verorten kann, ne? Man weiß, es wurde kurz nach 9/11 gedreht. Es ist ja irgendwie die Aufarbeitung, vielleicht auch nicht nur der USA, sondern hat ja dann auch eine Bedeutung überhaupt für die westliche Welt, wenn nicht global. Und gleichzeitig ist es doch universell, ne? Also man kann es dann vielleicht jetzt wieder gucken oder in 10 Jahren wieder gucken und findet neue Bezüge für neue politische Probleme. Und das finde ich eben auch so faszinierend, auch vor dem Hintergrund nochmal vor politischer Bildung, dass es einfach auf mehrere Szenarien, Problematiken, Ideen, geschichtliche Ereignisse anwendbar ist und man immer was Neues rauszieht. Und ich finde, das ist auch so faszinierend, ne? Immer wieder so Nugget zu finden.
Ja, gesellschaftliche Extremsituation ist ja zum Beispiel der zweite Punkt auch. Das ist ja auch etwas, was eben da reingeht. Also einfach nur Gesellschaftsbilder aufzuzeigen, was passieren könnte, wie wir reagieren, wenn wir eben so, ja, wo sind die Grenzen der Humanität? Was ist der eben, was kann uns alles da noch blühen? In Filmen wie, also da hast du so gesagt, so District 9, Elysium und Children of Men und ähnliches sind da zum Beispiel Beispiele, die man nennen könnte. Auch das ist ja etwas, was auch immer unsere eigentlich die jetzige Situation nur ein bisschen weiter zeigt, wie es passieren könnte, wenn die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, arm und reich zum Beispiel, oder es eben zu unterschiedlichen Einteilungen der Menschheit geht überhaupt und ähnliches. Wie ist das damit?
Genau, und da ist noch ein weiteres Thema, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr virulent, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, wären dann die Folgen des Klimawandels, ne? Oder auch oder auch Umweltkollaps, Massenaussterben und so weiter, so die ganz harten Themen. Und die werden auch in der Science Fiction erstmal anschaubar gemacht, dass man sich überhaupt was drunter vorstellen kann. Also ob Dinge dann so eintreten oder ob es so sein wird, steht auf einem anderen Blatt, ne? Aber man hat mal zu diesen ganzen theoretisch trockenen wissenschaftlichen Beschreibungen mal irgendwie ein Gefühl dazu, ne? Oder ein Affekt oder kann irgendwas damit anfangen. Und da geht's ja dann auch oft darum, wenn es eine Umweltkatastrophe gibt, einen Umweltkollaps, wie geht man damit um? Und da ist natürlich Science Fiction auch wieder breit, ne? Das geht dann über Vereisung, über Verwüstung, über Überschwemmung. Ne? Es geht
wir
dann
können
nicht
auf so viele Arten aussterben, das ist Wahnsinn.
Wir können auf ganz viele Arten aussterben und wir haben halt wieder da keinen Wahrheitsanspruch. Ne? Es geht nicht darum, so wird's dargestellt, so ist es dann.
Genau,
sondern
die,
Es ist Fiktion.
Die globale Bedrohung, ne? Das ist ja dann der dritte Punkt, eben der hier darauf gegangen. Und da gehört ja auch, aber dass die eben Angriffe zum Beispiel ja durch Außerirdische dazu. Auch das ist ja noch ein Punkt, mit dem haben wir zum Glück noch nicht viel zu tun gehabt, also wahrscheinlich jedenfalls. Aber es ist ja auch so, dass man eben da gerade auch bei den ganzen früheren Geschichten merkt, dass oft die Außerirdischen waren ja oft nur auch hier wiederum ein Sinnbild für entweder eine Bedrohung von außen, also oft eben Ausländer oder der Kommunismus oder so sehr viel, gerade in den 50er und 60er Jahren, wurde ja immer sehr viel darauf, über diese Paranoia, die man hatte, wenn man quasi überschwemmt wird von Wesen, die hier gar nicht hingehören und ähnliches, da wurde ja auch immer sehr viel darauf reflektiert.
Genau, das sind auch wieder Metaphern, Bilder, also vielleicht gibt es ja auch mal einen wirklichen Alien-Angriff, aber würde ich jetzt mal eher als unwahrscheinlich ansehen. Aber es sind einfach Bilder, auch kann auch ein Bild für einen Klimawandel sein, ne? Oder auch Meteoriten fallen da ja auch mit rein. Oder wie gesagt, ausländische Bedrohung, ideologische Bedrohung. Was dann nochmal ganz spannend ist in der Science-Fiction mit dem globalen Alien-Angriff, oftmals ist es ja dann so eine Idee, dass sich die Menschheit endlich mal eint. Das ist ja auch irgendwie so eine utopisch-politische Wunschvorstellung. Wir hätten dann eine geeinte Menschheit und nicht mehr diese verschiedenen Länder, die alle gegeneinander kämpfen und Kriege führen. Und dann,
das wird schon reichen. Wir hätten eine Bundesregierung, die sich auf was einigen kann. Für den
das ja, aber jetzt, schön. Wenn ja, wir mal ein, groß denken. Ja,
ein gemeinsamer Feind ist immer gut, was ja auch immer versucht wird, von auch im Kleinen, ja, wenn die Parteien oder irgendwer, wenn man versucht, einen gemeinsamen Feind zu finden. Und wenn die ganze Welt mal einen gemeinsamen Feind von außen findet, kann sich auch die ganze Welt mal wieder vereinen.
Das wäre die Idee, ne? Also rein sozialpsychologisch. Und da hat man hier wie bei Independence Day, ne? Und dann auf einmal gibt's die weiterhin natürlich unter der Führerschaft der USA, aber irgendwo so eine gemeinsame Weltidentität. Und das ist eben Kunstgriff dann mit den Außerirdischen, um so mal über sowas mal zu spekulieren.
Und also was ich faszinierend finde, ist, also wir haben ja alle drei ungefähr ähnliche Sachen studiert und waren dann parallel auch noch Science-Fiction-Fans. Wenn man sich aber doch jetzt mit der realen Möglichkeit von Raumfahrt beschäftigt, gerade vorgestern oder so, war ein total spannendes Interview in der Süddeutschen mit einem, ich glaube, Kosmologen über das ganze Konzept Raum und Zeit. Und ich habe wirklich, ich schätze, unter 10% dessen verstanden, was der Mann gesagt hat, weil natürlich sind wir bei Quantenphysik und so sofort raus, weil das einfach unsere Gehirne sprengt, ich kann nur für mich sprengen, mein Gehirn sprengt es, aber ich fand zum Beispiel super faszinierend, dass der gesagt hat, selbst das Konzept Zeitreise, wo man ja denkt, das ist jetzt der ultimative ausgedachte Quark, ist halt, das ist überhaupt gar nicht ausgeschlossen. Und der hat dann als konkretes Beispiel, wo ich noch so gerade folgen konnte, gesagt, wenn man es schaffen würde, ein Raumschiff, ich fasse es jetzt zusammen, zu konstruieren, was in der Geschwindigkeit reist, in der sich die Erde selber dreht, und man würde dann 20 Jahre in Richtung Mitte unseres Universums reisen und dann 20 Jahre wieder zurück, dann wären auf der Erde 50.000 Jahre vergangen. Innerhalb dieser 40 Jahre. Und das meinte der vollkommen ernst. Also das heißt, wir würden dann sehen, ob das mit der Dystopie oder das mit der Utopie stimmt, wenn wir zurückkommen.
Das finde ich übrigens auch, Zeitreise fand ich immer faszinierend schon, weil ich eben auch immer wieder, ich habe es versucht, also schon, ich war schon bei Quantenphysik raus, aber überhaupt
schon ist gut.
Diese Möglichkeit, dass du, also theoretisch es denkbar ist, wenn du eben wirklich diese Geschwindigkeit erreichen könntest und wenn du gewisse Voraussetzungen erfüllen könntest, der Warp-Antrieb ist es bei Star Trek, ja, der einfach auch diese ganzen Reisen ins Weltall und so ja auch in der Form ermöglicht. Aber das heißt, wenn es eine solche Energiequelle gäbe, wäre auch sehr viel anderes möglich. Das Einzige, was ich immer als sehr plausibel fand, war, die Zeitreise wird wahrscheinlich, wenn eher nur in die Zukunft möglich sein und nicht in die Vergangenheit.
Das weiß man zumindest noch nicht, ob das überhaupt möglich ist. In die Zukunft, also an diesem konkreten Beispiel, das wäre dann so ein Fall, weil das dann einfach schneller rumgeht. Das ist ja wie bei Interstellar, wo die das ja auch erzählen, dass er zurückkommt und seine Tochter ist über 90.
Aber ich fände es auf jeden Fall spannend. Also ich finde, Zeitreise und ob man die Zeit verändern könnte oder nicht, ist auch immer ein Wahnsinn.
Aber wenn ich dafür 40 Jahre in einem Raumschiff reisen müsste, um dann festzustellen, dass die Zivilisation untergegangen ist, wenn ich zurückkomme, ist auch ein bisschen bitter, oder?
Ja, vielleicht ist es auch ganz super.
Ich muss gerade schmunzeln bei Interstellar. Also überhaupt das mit Zeitreise und jetzt auch ist ja Quantenphysik, also da gab es ja auch in letzter Zeit Durchbrüche, ne? Also ist jetzt im Moment ja auch gerade ein ganz populärer Wissenschaftszweig, wo viel passiert. So, da sieht man ganz gut die Wechselwirkung auch, ne? Also wie dann so Ideen in die Science Fiction reinkommen, und Zeitreise gibt es ja auch schon ganz lang, wie das dann auch wieder Wissenschaftler beeinflusst und so. Und bei Interstellar, da passieren ja dann durchaus so Dinge, die dann nicht so ganz logisch erklärbar sind, ne? Also wie am Ende, dass ja die zukünftige Menschheit uns ja eigentlich wie so Münchhausen-mäßig, wir ziehen uns am eigenen Schopf aus dem Dreck. Also im Grunde ist ja komplett unlogisch. Aber mir fällt das bei Interstellar und auch bei mehreren moderneren Science Fiction auf, weil jetzt eben Quantenphysik auch so populär ist, dann ist es einfach Quantum. Also egal, wenn ganz komische Sachen passieren, die unerklärlich sind, dann ist es Quantum. So, und das merkt man auch wieder einfach in der Geschichte, ne, wie gerade, wenn irgendwo wissenschaftliche Durchbrüche das ganz populär waren, dann ist auf einmal die Erklärung auch in der Science Fiction für so Sachen, die eigentlich komplett unplausibel sind, die werden dann plausibilisiert durch sowas.
Also ja, das gewusst hätte ich in meiner Mathe-Abi-Klausur einfach immer Quantum geschrieben.
Ja, aber auch dieses, aber das ist wirklich etwas, was man merkt, wenn wir auch mal dran denken, das Paralleluniversum, auch etwas, was ich durch Star Trek kennengelernt habe, durch die Folge mit dem Paralleluniversum, was dann eine ganz interessante Möglichkeit für Science-Fiction-Geschichten ergeben hat, weil es ja auch da aus der Quantenphysik wieder, sind wir wieder da, ja auch eben Theorien gibt, dass es so, dass das wirklich existieren könnte. Und dann entstand daraus das Multiversum, was dann eben in den ganzen Supergeschichten, die ganzen Multiverse-Geschichten, wo du dann die Paralleluniversen gar nicht mehr auseinanderhalten kannst und den Überblick komplett verlierst. Da sieht man ja auch, wie sich das immer wieder weiterentwickelt und wie das dann von einem zum anderen springt. Übrigens noch eins jetzt zu den Geschichten auch, wie ähnlich wie bei Star Trek, was eigentlich so Geschichten erzählt, die dich auch zum Denken anregen können. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist auch noch immer Doctor Who, möchte ich auch mal hier erwähnen, was zwar auch mit Zeitreise zu tun hat und was einen sehr viel mehr, einen größeren Fantasy-Touch vielleicht noch dabei hat, aber wo es auch immer so geschehen ist, dass man Geschichten aus der Vergangenheit und der Zukunft mögliche zukünftige Entwicklungen oder momentan reale Geschichten da reingebracht hat und auch immer sehr, sehr schön erzählt hat. Es ist etwas, was du sagtest, politische Bildung ja auch hat, also sollte man vielleicht viel mehr auf Science Fiction auch gerade in der Schule eingehen und auch den Kindern, also erstens,
das könnte dir so passen.
Es macht Spaß und du bringst doch, glaube ich, sehr viel mehr Diskussionen und Gedankengänge vielleicht irgendwie mal ins Rollen, als wenn du es eben nur mit dem häufig langweiligen Geschichtsbuch oder ähnliches machst.
Ja, da bin ich natürlich total dafür. Ich beschäftige mich auch so ein bisschen damit. Hoffentlich kann man da in Zukunft auch noch ein paar mehr Sachen voranbringen, weil es gibt ja schon Science Fiction in der Schule, ne? Zum Beispiel 1984 von Orwell oder Huxleys Schöne neue Welt und so weiter. Das zählt ja alles zum Curriculum. Aber eben leider dann nur in einem Fach. Dann liest man Brave New World auf Englisch und dann ist es so für einen Englischunterricht. Und was ich glaube, was ganz großartig wäre und was echt nützen wird, ist, wenn man ein Buch, vielleicht auch mal neueres, vielleicht auch mal ein deutsches Science Fiction Buch, da gibt's auch im Moment ganz viel neue Entwicklung, was super ist, ne? Und da sind vielleicht die Jugendlichen und Kinder, dann ist es kulturell auch vielleicht näher, könnt ihr mir gut vorstellen. Aber was ich da geil fände, wenn man das fächerübergreifend macht, wenn man dann einen Roman hat, wie zum Beispiel Der Klon von Jens Lubberde, um irgendwie Werbung zu machen, da geht's um Genmanipulation, da geht's um Geschichte, da geht's um Aufstieg der neuen Rechten in Deutschland. Also es ist politisch, es hat was mit Bio zu tun, es hat was mit Geschichte zu tun, es hat was mit Ethik zu tun. Und das könnte man wunderbar über mehrere Fächer wirklich ernsthaft auch behandeln, aber es hat trotzdem Unterhaltungswert. Ne? Und es ist eben verklausuliert, es ist metaphorisch. Ne? Also man kann auch über Themen sprechen, die vielleicht jetzt nicht einen unmittelbaren historischen Bezug haben, sondern man hat andere Namen, man hat andere Entwicklung. Und das führt vielleicht auch dazu, dass man ja auch als Jugendlicher, junger Erwachsener einfacher drüber sprechen kann, über bestimmte.
Es macht mehr Spaß, es regt die Fantasie an und plötzlich ist es eben nicht nur so Unterricht, sondern es interessiert dich wirklich, wenn du emotional mitgenommen wirst.
Ja, und man erkennt die Zusammenhänge. Ja. Man erkennt die Zusammenhänge. Man ist nicht im Fachsilo, sondern man merkt, es hat alles, es gehört zusammen. Ethik, Wissenschaft, es gehört zusammen.
Also Science Fiction einfach mehr als in sowohl Literatur wie auch Filme, sollte man in der Schule viel ernster nehmen.
Science
und auch
Fiction
benutzen.
Auf Bachelor, ich wette, ja. In Bremen gibt's
ja.
Da schon.
Ja, fände ich gut. Und ein Tipp übrigens auch dazu, ich glaube, das hast du noch gar nicht ganz gesehen, hatte ich gelesen, aber For All Mankind ist auch eine ganz großartige Serie, die eben hilft dir, die dir einfach zeigt, wie hätte sich die Welt, unsere Welt ganz real anders entwickelt, wären nicht die Amerikaner, sondern die Russen zuerst auf dem Mond gelandet und wäre es mit der Entwicklung der Raumfahrttechnik weitergegangen. Also wenn es sofort weitergegangen wäre mit Versuch, den Mars zu erreichen etc., Kolonien auf dem Mond zu errichten und ähnliches. Und das finde ich ist sehr faszinierend, weil das ist eben mal weg von fremden Welten oder so, sondern es zeigt uns eine ziemlich genaue Version der Realität, immer in so 10 Jahresschritten, was eben bis in die 2000er, weit in die 2000er reingeht, in den 60ern beginnt, mit Dingen, die wir alle kennen, aber wo es kleine Abänderungen gibt und wo man sieht, wann gesellschaftliche Veränderungen vielleicht früher oder auch später eingetreten werden. Auch eine ganz, ganz tolle
Serie. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das Genre eher weiter blühen wird. Es gibt ja total spannende Untersuchungen, dass in Zeiten von Wirtschaftskrisen 20er, 30er Jahre sind auch bestimmte Genres, wie zum Beispiel das bizarrerweise das Vampir-Genre auf einmal total populär geworden. Und bei Science Fiction ist es, glaube ich, auch so, dass man, je unsicherer die Gegenwart ist, desto mehr interessieren sich die Leute dann für solche Zukunftsentwürfe. Ich habe gerade zufällig zum ersten Mal der Algorithmus mir das angeboten, den Trailer für die neue Amazon Prime-Serie Fallout, ist ja eigentlich auch ein Computerspiel, gesehen. Das ist, ich kann jetzt nicht sagen, ob das eine gute Serie ist, aber das ist auf der Bildebene, haut dich das so aus den Schuhen, dass du denkst, okay, Kino, viel Spaß, wenn das jetzt Fernsehen ist. Also es ist schon wirklich der Wahnsinn, weil du natürlich auch gerade im Bereich Special Effect jetzt vergleichst, also das ist auch noch eine sehr teure Serie, aber du kannst ja heute auch mit weniger Geld unfassbar gute Effekte erzielen. Also auch das steht ja erst am Anfang. Glaubhafter, ja, genau. Also diesen Raumschiff Orion-Charme wird es nie wieder geben, logischerweise. Aber auch Leute mit kleinerem Budget, aber tollen Ideen, können in Zukunft super Science-Fiction-Serien und Filme machen, was natürlich für uns Fans eine Top-Nachricht ist. Also ich glaube, wir sind da erst am Anfang der Entwicklung.
Das demokratisiert das Genre auch weiter. Also es merkt man auch in der Literatur, dass auch viel mehr Stimmen gehört werden. Also es ist nicht mehr nur angloamerikanisch und dann vielleicht so ein bisschen europäisch noch. Man merkt echt, es wird global und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auch die Produktion einfacher wird, günstiger wird und dann sieht man auch aus ganz unterschiedlichsten Teilen der Welt einfach super Sachen.
Ja, und es ist wichtig, dass das auch hier bei uns weitergeht, weil das ist ja eben auch so ein bisschen ein Manko gewesen. Also sag ich mal, das Genre allgemein hat es in Deutschland schwer, vor allem im Fernsehen, aber auch im Kino und auch in der Literatur. Und Science Fiction war ja doch immer lange Zeit doch sehr amerikanisch geprägt. Also so die 50er, 60er und so, da kam eigentlich alles, wenn erstmal fast alles von dort. Da ist auch, glaube ich, viel nachzuholen und ich fände es toll, wenn da auch hier bei uns gerade mehr passieren würde.
Ja, ich finde, es passiert aber auch schon.
Ja, tut auch, ja, ist auch
das
super.
Finde ich wirklich ganz klasse. Also auch Serien und Filme, muss ich sagen, da passiert in Deutschland was. Im Guten
traut
wie im Schlechten.
Eine Zeitreise auf dem Traumschiff zum Beispiel mal. Einfach mal versuchen. Das wäre doch mal was.
Wir nähern uns ja so langsam dem Ende der Folge. Wollen wir zum Abschluss jeder nochmal so einen Lieblingsfilm im Sinne von, was einen am meisten geprägt oder beeindruckt hat, sagen?
Ja, sag
also
mal, fang
Film
du mal an.
Statt Serie? Ach so, ich muss auch noch anfangen.
Also, wenn du das schon vorschlägst, dann fängst du auch an.
Ja, also ich lande immer wieder bei Alien Teil 1. Also auch weil der mich visuell so gekickt hat und weil das so ein Film ist, der ähnlich wie der erste Blade Runner die Zeit auch so überstanden hat. Also ich finde das ja unglaublich, wie zeitlos dann manche Filme sind, wenn man sich dann andere Filme aus derselben Phase anguckt, wie die gealtert sind, inhaltlich, aber auch allein auf der Bildebene, fand ich, war der erste Ridley Scott Alien schon absolut stilprägend. Also der ist unheimlich, der ist spannend. Also das, ich glaube, wir sind uns einig, vom Alien Design hat es selten was Bahnbrechenderes gegeben als das, was, wie heißt der, Giga? Der Zeichner, genau. Also das ist bis heute unerreicht und das ist einer dieser Filme, wo ich, der läuft ja auch fast immer irgendwo in dieser bunten, weiten Programmvielfalt, die wir haben. Und das ist aber einer von denen, wo ich auch fast immer nochmal hängen bleibe, weil der mich von der Atmosphäre, vom Sound, auch von der Figur, die Sigourney Weaver spielt, also für mich immer noch absolut stilbildend. Alien.
Ja, ich finde, ich bin sehr Star Trek geprägt, also damit eben fing es an und das habe ich auch, obwohl ich jetzt im Moment gar nicht hinterherkomme bei all den neuen Serien, ich habe einiges noch nicht gesehen, was ich hätte sehen sollen und auch sehen wollte, aber das ganze Raumschiff, also Enterprise, damit hat es angefangen und dann Star Trek Universum hat mich immer vollgepackt. Es war dann auch nochmal Blade Runner, das war so das erste Mal, dass ich so diesen Blick in die Zukunft, der mich auch erschreckte, als ich ihn in jungen Jahren gesehen habe, aber irgendwie plausibel erschien in vielerlei Hinsicht. Hat mich auch voll mitgenommen. Also da war ich auch bei, und auch schon so ganz frühe Sachen wie zum Beispiel Westworld, der erste Film, den es gab mit Jules Brünner, den ich als Kind gesehen habe und der mich total plötzlich fasziniert hat.
Weil ich wollte da Urlaub machen.
Ich wollte auch Urlaub machen, aber ich hatte auch totale Angst davor. Aber diese Vorstellung, weil das ja auch in der realen Zeit, also so in der Echtzeit von uns damals irgendwie spielte, solche Filme haben mich auch immer total gepackt.
Isabella, das passiert, wenn man Olli Kalkofe sagt, sag mal einen Film, wenn du dich festlegen
bei einem bleibt es bei mir nie. Isabella, du darfst auch mehr als einen sagen. Also was war neben Star Trek für dich noch das Prägendste?
Ich wollte ja jetzt schon sagen, ich sag's trotzdem, Dune von David Lynch, nee Quatsch, aber ich finde den einfach, weil der ist immer so das Anti-Beispiel, ne, jetzt auch zur neuen Dune-Verfilmung und ich hatte den, glaube ich, erst vor 2 oder 3 Jahren da mal ganz geguckt und dachte, irgendwie ist das, also es ist irgendwie so die Kurzsprache von Lynch, ne, und es ist irgendwie so trashig und irgendwie so geil. Also ich fand den Film irgendwie...
Der hat was, finde ich auch.
Ist ein Zeitdokument. Aber genau, das ist jetzt so halb ernst, aber was mich wirklich umgehauen hat, war Arrival. Also ist jetzt auch, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Man meint immer, der war erst kurz im Kino. Aber den finde ich einfach, das hat so ganz universelle Aussagen, ne? Was bedeutet Sprache für die Kultur? Dann auch ganz toll gedreht, nicht so bombastische Effekte, so ganz klein, aber fein. Dann gibt's auch so eine internationale Perspektive. Also finde ich wahnsinnig wunderschön gemacht, den Film, auch mit toller Musik. Und faszinierenderweise, der basiert ja auf einer Kurzgeschichte von Ted Chiang. Und die Kurzgeschichte ist nur 40 oder 45 Seiten lang.
Wow.
Und das ist wirklich auch ein kleines Meisterwerk, aber dann so einen großen Feature-Film draus zu machen, ist voll und ganz geglückt. Also den kann ich sehr empfehlen.
Also wir haben, glaube ich, viele tolle Tipps und viele Anregungen heute auch mitgegeben. Erstens mal sich überhaupt Gedanken zu machen über Science Fiction, dann aber auch, was man sich alles anschauen könnte oder lesen könnte und wie man es vielleicht auch nochmal anders betrachten könnte, nämlich sich auch mal ein bisschen Gedanken machen, was einem eigentlich mit diesen Filmen oder mit diesen Serien oder Büchern mitgegeben wird. Und ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Ich weise nochmal darauf hin, wer sich da nicht mit weiter beschäftigen möchte, dein Buch, ne? Das heißt... Sag du es, Science Fiction zur Einführung?
Science Fiction zur Einführung und ist nicht irgendwie so ein 800 Seiten Bombastwerk, wo man einen erschlägt, ne, sondern wirklich kurz und knackig, einfach damit man sich so selbst einfach seine irre Gedanken machen kann.
Aber mehr als 40 Seiten hat es schon.
Ja, doch, 200.
Und es hat eine Happy End und wird auch demnächst verfilmt und gibt dann auch als Serie bei Netflix.
Der Roboter und der Mensch heiraten am Schluss.
Ich bin
und
gespannt, der Podcast, wer mich spielt.
Und der Podcast, das war morgen, wo und wie
genau,
kann man
das war morgen vom SWR, ist der, den findet man auch in der ARD Audiothek, genau, das war morgen.
Super. Da sind wir auch und überall, wo es Podcasts gibt, dann später auch. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Isabella. Das war wirklich mega, mega spannend, weil das ist ein Thema, was ich super interessant finde. Und ich hoffe auch, ich habe immer dafür plädiert, mehr solche Arten von Film und Fernsehen auch mit in die, gerade in den Schulunterricht mit reinzunehmen.
Absolut. Die haben ja sonst nichts vor.
Ich habe da das meiste draus gelernt. Viel war es nicht, aber das habe ich.
Weil du beim Rest, im Rest der Zeit geschlafen hast,
richtig,
aber das ist eine andere Geschichte.
Richtig, so. Also, vielen Dank, das war super interessant, ganz toll.
Ja, hat Spaß gemacht, danke.
Und hoffen wir auf eine gute Zukunft.
Immer.
Danke, tschüss.
Tschüss aus der Gegenwart.
Tschüss.
Ciao.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.